anders als Joe Biden, der, glaube ich, gar nichts lösen wollte, haben wir hier einen Bundeskanzler, der die ganz großen Herausforderungen in kürzester Zeit meistern will. So, das vor dem Hintergrund leerer Kassen. Das vor dem Hintergrund immer wieder negativen Impacts durch außenpolitische Krisen. Das in einer Koalition, die sich nicht besonders grün ist. Das vor einer erstarkten AfD, die Partei der Mitte immer vor sich hin und her treiben und durcheinander bringen.
Ich habe gerade ein Gespräch geführt mit Nikolaus Doll. Er ist der verantwortliche Redakteur bei der Welt für Politik und CDU-Experte. Und ich habe mit ihm gesprochen, weil ich wirklich keine Ahnung mehr von dieser Partei habe, weil ich verstehen will, wer ist eigentlich unser Bundeskanzler und warum ist dieser Mann so unbeliebt? Und ich bin in dieses Gespräch mit einer Frage gegangen, die ich letzte Woche entwickelt habe und für eine wahnsinnig smarte Frage empfunden habe. Nämlich, ist Friedrich Merz unser Joe Biden? Und allen, denen ich diese Frage gesagt habe, haben eher den Kopf geschüttelt und gesagt, das ist eigentlich eine ziemlich blöde Frage. Aber ich wollte sie meinem Gesprächspartner trotzdem stellen, habe sie ihm gestellt und habe auch eine sehr gute Antwort auf diese Frage bekommen. Ich glaube, nach dieser Folge versteht man die CDU ein bisschen mehr, ein bisschen besser und versteht vor allen Dingen unseren Bundeskanzler besser, warum er so seltsam agiert, wie er agiert. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge heute. Ich habe dich hier eingeladen mit einer ganz spezifischen Frage, die ich jetzt gleich für die Hörerinnen und Hörer nochmal wiederholen werde. Will dir aber ganz kurz mal erklären, wie überhaupt mir dieser Gedanke kam. Nämlich, also erstmal die Frage, ist Friedrich Merz unser deutscher Joe Biden? Also ein Politiker, der vieles vorhatte, aber aufgrund der Umstände, in denen er seine Veränderungen politischer und wirtschaftlicher Natur, die er durchsetzen würde, nicht dazu kommt richtig und nicht mehr so richtig ernst genommen wird und dann fast anfängt, so einen Schaden der Demokratie zuzufügen. Und ich bin auf diesen Gedanken gekommen, weil dieser Mann so viel Widerstand erfährt, also Friedrich Merz, und weil vor, ich glaube, anderthalb Wochen im ZDF-Barometer gesagt wurde, die AfD hat jetzt wirklich die CDU überboten. Also mehr Menschen möchten die AfD wählen als die CDU. Und dann hab ich mich gefragt, wie kann das passieren? Dieser Kanzler, der ja auch angetreten ist und gesagt hat, ich muss dieser AfD Einhalt gebieten. Aber er schafft es einfach nicht. Und deswegen hatte ich das Gefühl, also wenn er jetzt noch vom Fahrrad fällt, dann ist er Joe Biden. Und das möchte ich gerne mit dir diskutieren heute.
Er ist ja vor einiger Zeit beim Sport verunglückt und hat sich sehr, sehr viel getan. Ja. Gut, okay, ich habe die Frage verstanden. Mhm. Eine Frage kann man nicht falsch finden, ne? Aber also ich finde den Vergleich in doppelter Hinsicht zu Joe Biden,
ja?
Nicht richtig. Zwei Gründe. Joe Biden war nicht angetreten, um irgendetwas zu verändern, sondern er war angetreten für eine gewisse Kontinuität. Das ist Friedrich Merz nie. Friedrich Merz will in der Tat vieles anders machen. Er will es zumindest. Der zweite Punkt ist, Joe Biden war quasi, oder für viele Amerikaner, oder ist es auch, der Inbegriff der elitären Ostküstenpolitikerkaste. Nun ist Friedrich Merz auch ein altgedienter Politiker, ist auch reich, gehört auch zum Establishment. Aber in der Politik, als er wieder einstieg, war er eigentlich eher derjenige, der für den Aufbruch stand. Zumindest haben seine Wähler und viele in seiner Partei das so gesehen, der quasi den Laden aufmischen sollte, der es anders machen sollte. In dieser Hinsicht ist er, im positiven Sinne, wenn an Trump überhaupt etwas positiv ist, eigentlich eher so der Trump gewesen, der das aufbrechen will.
Mhm. Wie hat denn das?
Nicht so negativ wie Trump, also nicht destruktiv, zerstörerisch, so nicht, aber also drum passt der Vergleich zu beiden gar nicht.
Das war, also ich bin auch ehrlich, dass wenn ich diesen Gedanken laut formuliert habe, auch hier im Büro bei uns, war oft so, irgendwie hinkt dieser Vergleich. Ich lasse mich da auch gerne sozusagen berichtigen, dass dieser Vergleich nicht funktioniert, aber wie hat denn Friedrich Merz also woran können Sie sich noch erinnern an diese Ankündigung, ich will hier was in Deutschland verändern? Was war sein großes Versprechen? Ich kann mich nicht mal mehr an das Versprechen von Friedrich Merz erinnern. Das ist so in den Hintergrund alles getreten.
Also an das Versprechen kann ich mich sehr gut erinnern und das lässt sich auch in einem Wort zusammenfassen. Jetzt können wir darüber diskutieren, ob das eingehalten wurde. Wir werden zu einem Ergebnis kommen. Nein, aber er ist für einen Politikwechsel eingetreten. Das war doch das große Versprechen. Politikwechsel, Reformen. Grundsätzlich, glaube ich, ist das, was er damit formulieren wollte und was er vorhat, richtig. Wir müssen sehen, dass wenn wir Politik weiter so betreiben, wie es Bund, Länder und Gemeinden, wie es wirklich alle politischen Ebenen tun, dann kommen wir in eine aus vielerlei Gründen so ausweglose Lage, dass es zum Beispiel für populistische Parteien wie die AfD ganz einfach sein wird, einfach nur dazustehen, das Kittelchen aufzuhalten und die Ernte einzubringen.
Was sie ja gerade tun.
Sie gerade tun. Aus zwei Gründen. Wenn die so weitermachen wie bisher, dann sind wir irgendwann pleite. Dann ist einfach die Kohle nicht da. Und Geld, viel Geld zu haben, viele Probleme mit Geld lösen zu können, ist ein Spezifikum der deutschen Politik der Nachkriegszeit. Die Bundesrepublik ist gegründet worden unter anderem auf dem Wirtschaftswunder. Im Vordergrund stand am Anfang nicht Befreiung oder Demokratie. Es gab noch in den 50er Jahren Mehrheiten, die gesagt haben, der Einparteienstaat sei das Richtige. Mhm. Gegründet wurde das Ganze auf Wiederaufbau, auf Währungsreform, auf Wohlstand für alle. Das war das Versprechen. Und das ist jetzt gefährdet aus vielerlei Gründen. Da gibt es außenpolitische und es gibt innenpolitische. Das heißt, da muss was anders gemacht werden. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir haben jetzt ein politisches System in diesem Land zu einer Perfektion ausgearbeitet und vervollkommnet, dass es sich lähmt. Politikwissenschaftler, ich glaube Fritz E. Schaap war das, Schaap hat mal geschrieben von der Politikverflechtungsfalle, also Politikverflechtung, Bund, Länder und Gemeinden, Bundestag, Bundesrat, Regierung, Opposition, dann noch die Parteien. Das heißt, alle Ebenen arbeiten irgendwie zusammen, aber auch wieder dann eben gegeneinander, wie man ja immer wieder sieht. Und am Ende ist diese Verflechtung so eng, kooperativer Föderalismus nennt man das auch, merkt man daran, dass zum Beispiel bestimmte Steuern gleich von Anfang an zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden, dass keine Ebene mehr allein handlungsfähig ist. Und das halte ich noch nicht mal für das Hauptproblem, sondern meiner Meinung nach ist das Hauptproblem, das erfahre ich als Journalist, aber auch als Bürger, es gibt keine Verantwortlichkeiten mehr. Was immer in diesem Land nicht läuft, immer kann einer hingehen und sagen, das sind die. Die Opposition schiebt es auf die Regierung, die Regierung schiebt es auf die Opposition, der Bund schiebt es auf die Länder schieben es auf den Bund. So kommen wir nicht weiter. So, die große Föderalismusreform wollte Friedrich Merz jetzt nicht machen, die werden wir
nicht. Das war jetzt meine Frage, genau.
Nein, aber er wollte einen Politikwechsel in der Hinsicht durchführen, dass er uns die großen Reformen versprochen hat, die dieses Land braucht. Und wir wissen, welche es sind. Gesundheit, Pflege, Rente, Steuer. Das sind die vier Sachen. Die müssen gemacht werden. Und die Bundeswehr ist auch nochmal ein Sonderfall, also die Verteidigungsfähigkeit. Also diese fünf Dinge, die müssen gemacht werden. Und mit diesem Versprechen ist er angetreten. Er hat das Problem erkannt. Ich glaube, er will das Richtige, aber er tut es nicht. Er kann es nicht.
Warum kann er es nicht? Ist es, weil durch diese Verschränkung, dadurch, dass alles so verzahnt miteinander ist, hat er keine Möglichkeiten, was zu verändern? Ist es so, wie wenn ein 30-jähriger junger Mensch zur ARD kommt und sagt, ich verändere jetzt hier alles und dann stellt er relativ schnell fest, geht gar nicht. Oder wenn man bei Springer arbeitet, ich meine, ich habe auch mal bei Springer gearbeitet, da wollte ich auch ganz viel anders machen und man stellt fest, geht gar nicht, man kann so riesige Schiffe gar nicht bewegen. Scheitert Friedrich Merz an diesen gleichen Gründen, dass man kann nichts verändern, weil das System so starr ist und so unbeweglich?
Also so große Themen sind in aller Regel nicht monokausal, da spielen dann viele Faktoren rein. Richtig ist, dieses Land mit seinen 82 noch was Millionen Einwohnern, viertstärkste oder drittstärkste Wirtschaftskraft, Volkswirtschaft der Welt, ist ein so großer Tanker, dass du ihn in der Tat nicht so ohne weiteres drehen kannst. Übrigens ist unsere Verfassung und unser politisches System unter maßgeblicher Mitwirkung der Alliierten so ausgelegt und ausgerichtet, dass es mit ganz vielen Sicherheitssperren versehen ist, durch die verschiedenen Verfassungen, durch 16 Bundesländer, dass du gar nicht so schnell etwas verändern kannst und sollst. Das ist ja die Lehre, aus der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, dass man eben sagt, so, und jetzt machen wir mal so viele Riegel rein, dass das eben nicht mehr so einfach geht. Das ist ein grundsätzlich guter Ansatz, macht das System aber träge. So, genauso wie du Volkswagen nach dem Dieselskandal nicht sofort drehen konntest, kann man eben auch ein Land nicht sofort drehen. Das ist einer der Gründe.
Aber es ist ja eine Tatsache, er kann ja davon nicht überrascht gewesen sein. Er kann ja jetzt nicht, wenn er sagt, ich werde jetzt Bundeskanzler, macht das alles, huch, das geht ja gar nicht so leicht.
So, und jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt. Ich glaube, nicht nur mich, sondern die ganzen Hauptstadt-CDU-Korrespondenten, die ja jetzt 2 Tage wieder intensiven Kontakt hatten mit allen aus der Fraktion, weil ja Fraktionsklausur war, Vorstandsklausur hier in Berlin, sind überrascht, wie überrascht offensichtlich Friedrich Merz ist. Denn offensichtlich hat er nicht damit gerechnet. Dabei hätte er ja wissen müssen, aus nächster Anschauen von Angela Merkel, die ja nicht die Angela Merkel ist, die die meisten aus ihrer 4. Legislatur, also in ihrer die späte Merkel, in ihrer Spätphase, wo alles wirklich sehr behäbig und langsam war und du hattest das Gefühl, wow, dieser Politikbetrieb, das ist eine Mischung aus Honig und Kautschuk, da fließt ja gar nichts mehr. Sondern Angela Merkel ist ja wirklich frisch und keck mal angetreten. Hat aber dann relativ schnell gemerkt, 2005, dass das mit den wirtschaftsliberalen Ideen ja so überhaupt gar nicht ankommt. Es kommt nicht an bei der Opposition, es kommt nicht an bei den Menschen draußen, müsstest den Menschen ja was zumuten, es kam nicht an in der eigenen Partei so unbedingt. Und sie hat seither die Finger davon gelassen und hat gesagt, Reformen, ich bin ab jetzt pragmatisch. Daraus hätte Friedrich Merz seine Schlüsse ziehen können. Er hat es nicht getan. Warum? Da kann ich jetzt nur mutmaßen. Mir fallen 2 Sachen an. 3 Sachen. Das eine ist, er ist ja wirklich von der Parteibasis, nicht von den Parteigranten, von der Parteibasis ja gerufen worden. Friedrich, hilf uns, mach was. So. Und er dachte, mit diesem Drive, mit dieser Power, kann er jetzt quasi die ganze Partei vor sich hinschieben. Das ist das eine. Und er dachte, glaube ich, auch, dass die meisten Menschen so dachten. Und ich glaube, das tun viele auch. Viele glauben, wir brauchen Veränderungen, wir brauchen Reformen. Und jetzt kommt dann einer und tut was und dann ziehen alle mit. So. Und dann glaubte er, dass auch alle anderen politischen Player drumherum sich ja dann irgendwie fügen müssen und sagen müssen, ja, das machen wir dann so, ne? So. Und da hat er sich jetzt 3-mal verrechnet. Wieder die eigene Partei. Vom Koalitionspartner gar nicht zu sprechen. Noch die Stimmung, die Menschen im Land, noch alle anderen politischen Akteure sind bereit, einfach so mitzugehen. Ich sag dir ein Beispiel, wie aufmüpfig manche sind. Das Thema Rechtskreiswechsel Ukrainer ist ein ganz akutes in den vergangenen Tagen gewesen. Man möchte, dass Ukraine, die vor dem Krieg in ihrem Land nach Deutschland flüchten, künftig kein Bürgergeld, sprich Grundsicherung mehr bekommen, sondern die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, das ist weniger.
Ja.
Und auch mit Einschränkungen und Auflagen verbunden, das ist ein anderes System. So, da sind sich alle einig, dass das so sein soll. Da kann man ja auch gut sparen, glaubten alle, man wird nicht sparen können. Aber dann glaube ich, gehen wir jetzt zu sehr ins Detail. Darüber streiten jetzt Bund und Länder. Denn Bürgergeld, Grundsicherung zahlt der Bund. Asylbewerberleistungsgesetzleistungen zahlen die Länder. Die Länder haben gesagt, können wir gerne machen, hier, da rein.
Geld.
Ja. Der Bund sagt, also so war es jetzt auch nicht gemeint, da müssen wir nochmal drüber reden. Das Ganze ist so eskaliert, dass vergangenen Freitag Mittag die Vertreter des Bundes, es war übrigens in diesem Fall dann gar nicht Friedrich Merz, es ist das Ministerium für Arbeit und Soziales von SPD-Co-Chefin Bärbel Baas federführend, aber die anderen sind auch dabei, dass die alleine in ihrer Telco saßen, in ihrem virtuellen Raum und die Vertreter des Bundes erst gar nicht, der Länder erst gar nicht mehr gekommen sind, weil sie gesagt haben, euer letztes Angebot ist eine echte Frechheit, da kommen wir gar nicht mehr.
Aha.
Und mit sowas muss sich Friedrich Merz rumschlagen und ich glaube, damit hat er überhaupt nicht gerechnet, dass man quasi die alle so auflaufen lässt. Nun ist er auch nicht Angela Merkel, die hat ja dann die Arme ganz weit gemacht. Das war ihre große Kunst. Ich bin echt kein begeisterter Fan von Angela Merkel, aber das konnte sie wirklich. Sie hat es immer
wieder geschafft,
versöhnen.
Ja.
Sie hat sie alle an einen Tisch gebracht und hat dann irgendwas ausgedealt. Friedrich Merz macht das bewusst nicht, weil er ist nicht der Typ für sowas. Er kann nicht. Und zweitens, für die Reformen, die er vorhat, die er machen möchte und die auch nötig sind, nutzt es nichts, alle zu umarmen. Du musst einigen auch sehr wehtun. Und die wehren sich. Das hier ist ein Staat, in dem nicht einer etwas zu sagen hat, sondern in dem ganz viele mitreden können. Das ist sein Problem.
Ist denn der Zeitpunkt, also ist sich Friedrich Merz bewusst, und auch Frage an Sie als Journalist, ist denn der Zeitpunkt der richtige für diese Reform, wenn es eben um ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD geht? Weil man riskiert ja damit, mit solchen schweren Reformen, mit Einbußen in der Bevölkerung, mit Schmerzen, man riskiert ja damit, dass diese Menschen dann den Rechten in die Arme laufen. Was gutes demokratisches Recht ist, das können sie gerne machen, aber es stellt ja eine Gefahr für diese Demokratie da. Also,
ich habe es verstanden. Oh ja. Da gibt's jetzt zwei Antworten darauf. Ich sag sie dir und dann würde ich sagen, was ich denke. Die eine Antwort ist, ja, du hast recht. Das ist mit Zumutungen verbunden und, sagen auch einige selbst in der Partei, wie kann man nur so blöd sein, die Rentenkommission darauf zu verpflichten, dass sie Ende Juni ihr Konzept für die Rente vorlegt. Dann wird es über den Sommer schön durchdiskutiert und zerpflückt und jeder, der es doof findet, wird sagen, wie doof das ist und die, die es gut finden, werden sagen, wie gut das ist. Du hast eine Riesendebatte und am Ende wissen doch alle, die Renten werden jetzt nicht üppiger ausfallen, sondern es wird vermutlich weniger sein. Was heißt vermutlich? Es wird weniger sein.
Ja.
So. Und mit diesem Befund gehst du dann in die Landtagswahlen im September nach Sachsen-Anhalt, nach Berlin, also Abgeordnetenhauswahl und nach Mecklenburg-Vorpommern. Zwei Flächenländer im Osten. Ne, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, in denen die AfD in den Umfragen führt. Ist das klug? So, nein, sagen die einen. Die anderen sagen, Sven Schulze, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, wir haben doch überhaupt nur noch eine Chance gegen Populisten von links und rechts und oben und unten und hast du nicht gesehen, wenn wir jetzt endlich Reformen machen und den Leuten einfach sagen, so, ist nicht mehr so, wir müssen was tun, Gürtel enger schnallen, sorry, wir machen jetzt, trust me, wir tun, wir müssen, verlasst euch auf uns. Und dann wäre es halt wichtig, dass man eine soziale Balance und Ausgewogenheit findet. Das ist jetzt, glaube ich, was Friedrich Merz verbal nicht so vermitteln kann.
Ja, so ein bisschen so. Ich frage mich auch, warum man nicht öfter mal diese, also wirklich jeder lernt ja in jedem Managementkurs oder mittlerer Managementkurs Sandwich-Methode für schlechte Nachrichten. Was Gutes, was Schlechtes, was Gutes.
Ja.
Das schafft er irgendwie nicht, dass er mal auch was so, was ein Freundliches sagt, dann was Schlechtes und dann wieder was Freundliches.
Ich glaube, er hat sich vorgenommen,
der unbeliebteste Bundeskanzler in Deutschland zu werden.
Also ich bin ja politisch sozialisiert worden in den 80er Jahren und da galt Helmut Kohl schon als unbeliebtester Bundeskanzler. Anschließend dann Gerhard Schröder in ihrer Endphase, Angela Merkel und jetzt ist es eben zu einem sehr frühen Stadium, wie ich zugebe, ist es jetzt eben Friedrich Merz. Ich glaube, das ist ihm wurscht. Ich glaube, er hat sich vorgenommen, den Leuten reinen Wein einzuschenken. Ich glaube, die haben sich generell im Konrad-Adenauer-Haus vorgenommen, allen immer wieder zu erzählen, wie schlimm die Lage ist und dass sich endlich etwas tun muss. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich halte diese Taktik nicht für richtig. Ich bewerte sie gar nicht, weil ich bin kein Parteistratege. Aber ich glaube, viele im Land haben echt noch nicht so ganz begriffen, auf welchem Weg wir hier gerade in Deutschland sind. Das läuft hier nicht gut. Es läuft wirklich nicht gut. Und nur weil wir immer noch so reich sind und nur weil immer noch so viel Speck dran sind, wir müssen uns vorstellen, das ist wie ein Bulle. Und dieser Bulle hat immer noch, keine Ahnung, was wiegt ein Bulle, 300 Kilo? So, und der ist so richtig, steht er da. Aber der Verzehr hat längst begonnen. Und wenn wir nicht wirklich in grundlegenden Dingen umsteuern, ich könnte dir jetzt, glaube ich, 10 Dinge sagen, die wirklich alarmierend sind von den Kennzahlen her, dann nimmt das kein gutes Ende. Jetzt kann man sagen, dann haben wir halt alle irgendwie weniger Geld und weniger Wirtschaftswachstum, kann man ja auch mal hinterfragen. Muss und kann eine Wirtschaft ständig ununterbrochen immer wachsen? Ja, aber wenn du ein solches System hast wie das unsere, dann ist es auf Wachstum und auf mehr Wertschöpfung ausgelegt, weil wir müssen das ganze Soziale auch irgendwie finanzieren. Und ich sag dir, das wird nicht billiger in der Zukunft. Allein durch die Alterung wird es schon teurer. Das heißt, die haben sich vorgenommen, ich glaube, da läuft irgendwie die Aktion reiner Wein. Und es gibt wirklich viele Kennzahlen, die ich wirklich auch sehr bedenklich finde, wo ich mir denke, ich erwarte von einem Bundeskanzler und von einer Regierung auch, dass sie uns klar sagt, was der Fall ist, was Sache ist. Ein kleines Beispiel am Rande. Wusste ich nicht. Spahn erzählt jetzt, also der Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion, hat jetzt in den vergangenen Tagen mehrfach erzählt, dass die Ratingagenturen sich jetzt ganz genau angucken, ob wir noch das beste Ratingergebnis kriegen, also AAA.
Ja.
Und dann bist du sehr, sehr vertrauenswürdig und man leiht dir gerne Geld und du kriegst aber auch gute Konditionen. Wenn die sich jetzt überlegen würden, uns leicht herabzustufen, die machen nicht AA, die machen dann AAA- oder irgendwie sowas, dann steigen die Zinskosten für das Geld, das wir uns leihen, unglaublich an, weil die sagen natürlich, na klar gebe ich dir Geld, ist doch gar kein Problem. Ah, du hast aber jetzt ein höheres Ausfallrisiko, da musst du schon ein bisschen was drauflegen. Wir haben hier einen Blankoscheck ausstellen lassen für 500 Milliarden Euro. Die werden natürlich nicht gleich abgerufen, weil hoffentlich werden sie in der vollen Summe nie abgerufen. Aber wenn du dich in einer annähernd entsprechenden Größenordnung verschuldest und musst dafür die Zinsen zahlen, dann erdrückt uns das, dann bleibt überhaupt kein Geld mehr übrig. Mhm. Das sind Milliarden und Abermilliarden, die pro Jahr nur gezahlt werden müssen für Zinsen. Und da ist keiner da, der uns hilft. Die Geldgeber stehen da und sagen, hier, wir wollen unser Geld. Und solche Sachen, glaube ich, da haben sie sich einfach vorgenommen, wir erzählen es den Leuten. Ist das empathisch? Ist das Lagerfeuer? Ist das heimelig? Nein. Mhm. Aber die Zeiten sind es auch nicht.
Warum hat eigentlich, als die CDU in der Opposition war, ich meine, die gehen ja davon aus, wenn sie in der Opposition sind, 4 Jahre, wir werden dann auch mal wieder dran sein. Warum nutzt man diese 4 Jahre nicht, um so einen handfesten, bürgerinnen- und bürgerfreundlichen Plan zu entwickeln? Mir scheint, als würden sie jetzt diesen Plan entwickeln, den sie umsetzen wollen. Warum wurden nicht die Oppositionszeit dafür genutzt? Was hört man da aus der CDU? Ich meine, die AfD ist jetzt auch keine Überraschung oder dass Rente teuer ist, ist keine Überraschung. Das ist ja alles klar.
Also, erstens mal waren sie nicht 4 Jahre in der Opposition.
Ach stimmt, die waren ein bisschen kürzer.
Ja, aber erheblich kürzer. Und sie waren schlicht nicht darauf vorbereitet. Sie waren einfach überhaupt nicht darauf vorbereitet. Es kam für die Union zu früh. Das erklärt ziemlich viel. Mhm. Die sind in diesen Wahlkampf und auch in diese Bundestagswahl und in diese Regierung gegangen, ohne ein fertiges Konzept zu haben. Das erklärt einiges. Sie haben bis jetzt keinen wirklich richtig guten Plan. Mhm. Sie haben grobe Vorstellungen, aber sie haben keinen Plan. Sie haben nicht einen Plan, wie ihn Gerhard Schröder hatte, als er die Agenda 2010 verkündet hat. Das waren andere Zeiten, da war vieles noch einfacher, aber das fehlt ihnen.
Aber das ist doch saugefährlich.
Ja, aber die Ergebnisse sehen wir ja jetzt auch so. Und das andere ist, da gibt es schon sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen in der CDU, welchen Plan man denn jetzt gerade verfolgen sollte und welchen nicht. Ein Beispiel. Da treffen sich vor 2 bis 3 Wochen zum Koalitionsausschuss die Spitzen der Koalition in der Villa Borsig hier im Norden Berlins und beraten, was man tun kann. Friedrich Merz hat im Vorfeld gesagt, er hält Entlastungen besonders für die Autofahrer jetzt angesichts steigender Kraftstoffpreise infolge des Krieges der USA gegen Iran für keine so gute Sache. Mhm. Ich übrigens auch nicht. Denn es ist den Leuten schnell mal 2 Monate was gezahlt. Da sagt keiner Danke. Keiner rennt nach Hause und sagt, yeah, cool, jetzt 17 Cent weniger für den Sprit. Die Leute nehmen es mit, weil es ist ja eh schon teurer geworden und gestiegen, ja. Wenn es dann nach 2 Monaten weg ist, dann schreien alle oh weh und ach, weil dann wird es teurer.
Das konnte man, glaube ich, bei der Mehrwertsteuer während Corona erleben.
Ja, das war ein Mega-Fehler. Und da gab's, Merz wollte das so nicht und er geht raus und hat es gemacht. Und zwar nicht nur immer nur gedrängt und getrieben von der SPD, die böse SPD und der Klingbeil und was soll ich machen und der sagt dann nein und so. Nein, so ist es nicht. Er wurde auch gedrängt und getrieben von den Bundesländern. Von den Ministerpräsidenten, die gesagt haben, es muss jetzt auf der Stelle irgendetwas passieren. Sofort. Die Leute sind alle ganz wuschig. Wir müssen was tun. Die Ostministerpräsidenten, Michael Kretschmer aus Sachsen und Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt. Das heißt, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Strömungen und Richtungen in dieser Partei.
Aber ist auch normal, oder? Also das ist diese. Ist
normal. Ja. Und die kannst du aber als Bundeskanzler. Ich weiß nicht, wie Merkel das gemacht hat. Jedenfalls Merz kriegt sie so nicht eingefangen. Er kriegt sie schon aus dem Grund nicht eingefangen, weil zum Beispiel die Ostministerpräsidenten in einer Art und Weise unter Druck stehen, wie sie es zu Zeiten von Angela Merkel nicht waren. Eben durch eine mega starke AfD. Die AfD war unter Merkel schon da und sie ist unter Merkel schon gewachsen. Aber mittlerweile haben wir doch eine Situation, in denen mal in mehreren Bundesländern die AfD in Umfragen und auch nach Wahlen die stärkste Fraktion sind in den Landtagen. Das heißt, da herrscht in manchen Landesverbänden und CDU-geführten Landesregierungen im Osten schlicht so eine Art Panikstimmung.
Ja.
Und das geben die natürlich weiter. Und die haben jetzt Wahlen. Und dann gehen die zum Kanzler hin und sagen, wir brauchen jetzt was. Wir brauchen auf der Stelle irgendetwas. Ansonsten, die AfD geht durchs Land und sagt, ja, das Leben wird immer teurer, es wird unbezahlbar. Kein Wunder, bei dem Kanzler, bei der Regierung, die CDU kann es halt nicht, nur wir können es. Und das ist eine solche Verschärfung, die AfD allein oder auch die Linke in Berlin, die können durch ihre bloße Existenz, die müssen gar nichts machen. Mhm. Die können sich einfach nur hinstellen, können sagen, ihr könnt's nicht. Und man erlebt ja auch, dass vieles nicht funktioniert. Alles, man merkt die Dysfunktionalität in diesem Land in vielen Bereichen. Die Radikalopposition machen, die populistisch sind, lehnen sich zurück und sagen, seht ihr, funktioniert nicht. Dieser Druck wird auf den Kanzler weitergegeben und alle zerren jetzt an ihm rum.
Wie ist denn das eigentlich, Sie schreiben ja für die Welt und dort ist die Kritik an der CDU, habe ich manchmal das Gefühl, nicht so intensiv, wie sie zum Beispiel in der Frankfurter Rundschau kritisiert wird. Nee, ist jetzt ein schwieriges Beispiel, aber ich wollte das einfach als Beispiel nehmen.
Wir können die Rundschau in dem Punkt nicht schlagen. Möchte ich auch nicht.
Hatte man bei der Welt manchmal das Gefühl, wir schreiben den zu groß, wir unterstützen den zu stark in seiner Aushaltung. Jetzt ist es so, jetzt kann der einfach auch nicht halten, was wir ihm auch hingeschrieben haben. Und wie berichtet man jetzt über diesen Kanzler, der nicht halten kann?
Also, bei uns schreiben ja viele über die CDU, über Merz und über den Kanzler und unter anderem auch ich. Und also ich glaube, ich bin jetzt nicht besonders nachsichtig. Ich hoffe,
scheint mir auch nicht so.
Ich bin sachlich. In der CDU und auch seitens des Bundeskanzlers ist man, glaube ich, über meine Berichterstattung nicht besonders glücklich. Und in der Tat denke ich mir manchmal, ja, man könnte jetzt auch mal aufschreiben, was ihnen gerade gelungen ist. Aber ja, wer will denn das schon lesen? Und das ist auch irgendwie dann so dröge und so langweilig und irgendwie so selbstverständlich, weil man einfach erwartet, dass es irgendwas ist. Ich zum Beispiel habe mir gedacht, Kai Wegner, CDU-Regierender Bürgermeister Berlins, hat jetzt in dieser Stadt, glaube ich, nicht gerade das beste Standing. Ne?
Ich als Berliner sagen, nein.
Ich galt ja in der Redaktion lange als Wegner-Versteher. Ja, das gebe ich offen zu. Das war ich ja auch sehr lang, weil er nämlich etwas gemacht hat oder macht, was ich für super wichtig finde. Und er ist nun mal einfach jetzt gerade hier der Regierungschef in Berlin. Diese Verwaltungsreform. Wenn er die schafft, in der Zeit, bevor die nächste Abgeordnetenhauswahl ist und die CDU dann vielleicht abgewählt wird, das weiß ich nicht. Wenn er das schafft, dann ist das ein Riesending. Diese Verwaltungsreform, es ist, glaube ich, dann das größte Ding in den letzten 10 Jahren in Berlin. Endlich weiß hier mal jeder, für welche Behörde ist denn jetzt für was zuständig. Das haben wir hier in dieser Stadt, in diesem Stadtstaat, haben wir ja nicht. Ne? Bei manchen Gebieten ist überhaupt gar keiner zuständig. Ein unhaltbarer Zustand. So, also ich finde, das macht der Wegner ganz gut und ich hätte das auch mal gerne gelobt, aber dann irgendwie waren schon wieder 1000 andere Sachen, weil sich die Koalition mal wieder zerlegt hat. Also haben wir halt wieder CDU geschrieben und sind mit ihr kritisch ins Gericht gegangen. Ich bin der Meinung, und das sagen uns auch viele, dass wir in vielen Fällen sehr kritisch mit dem Kanzler, mit der Union und auch mit dieser Regierung ins Gericht gehen. Warum tun wir, und ich glaube, ich habe auch einen Beleg dafür, warum das so ist. Wir tun das, weil man in der Tat nach der Ampel, die ich als ein sehr unglückliches Regierungsbündnis empfand und dessen die Euphorie zu Beginn dieses Dreierbündnisses ich nie verstehen konnte, weil die Erwartungen bei uns an Friedrich Merz schon vergleichsweise groß waren.
Ja.
Der hat so ein paar Sachen, die bei uns im Hause gefallen, die auch ich schätze. Ich finde, ein Kanzler muss schon ein Stück raus sein, er muss durchsetzungsfähig sein. Das heißt nicht empathielos, das meine ich nicht. Ich fand das auch bei Schröder ganz gut. Schröder hat manchmal echt einfach so, basta. Und ab einem gewissen Punkt musst du sagen, jetzt ist auch mal gut hier. So, wir machen das jetzt mal so. Und da muss auch einer dafür den Kopf hinhalten. Gut, dann werden sie abgewählt und gehen auch nicht unter. Aber so, deswegen glaube ich, ist bei uns oftmals eine sehr kritische Betrachtung der CDU zu lesen, weil man sich so viel mehr versprochen hätte, was jetzt zum Beispiel, das Beispiel wurde gerade genannt, die Frankfurter Rundschau wahrscheinlich nicht an Hoffnungen hatte, weil sie vermutlich dort mehr die Kollegen davon ausgegangen sind, naja, das wird wahrscheinlich nichts.
Ja.
Ich hatte gehofft, weil ich mir dachte, Schwarz-Rot ist ein eingespieltes Team, das sind beides Parteien der Mitte, das sind vernünftige Parteien, beide sehen die Gefahren an den Rändern, dass sie sich zusammenraufen und dass es besser läuft. Aber wenn ich dann höre, dass der SPD-Fraktionsvorsitzende jetzt in dieser Woche noch mehr Schulden fordert, dann muss er doch wissen, das ist nun wirklich das letzte No-Go für die Union. Da können sie nicht mitgehen. Das heißt, da werden sie schon wieder zerstreiten. Und ich glaube, bei uns und bei mir sind tiefe Enttäuschung.
Wir planen ja, liebe Hörerinnen und Hörer, eine kleine und vorsichtige Umstellung im Konzept dieses Podcasts. Wir wollen ja zeitloser werden. Jeden Donnerstag soll eine Folge erscheinen, die ruhig und vorsichtig sich mit großen Themen auseinandersetzt. Aber wir wollen trotzdem noch Journalismus machen, der tagesaktuell funktioniert. Deswegen haben wir Patreon und auf Patreon kriegt ihr alle zwei Tage unter anderem, neben vielem anderen, eine Folge darüber, was in dieser Welt passiert. Ich bitte euch jetzt hiermit inbrünstig ein 3, 5 oder 9 Euro Abo abzuschließen, weil unabhängiger Journalismus muss finanziert werden. Und das tut ihr auf Patreon am besten. Vielen Dank dafür. Das finde ich interessant, dass natürlich will die CDU sich nicht weiter verschulden, weil das so ganz wichtig ist. Es ist fast ideologisch wichtig, dass sie sich nicht verschulden oder dass Deutschland sich nicht weiter verschuldet.
Nein, es ist nicht ideologisch wichtig. Es ist eine Frage, guck in den Geldbeutel. Wie ich habe gerade gesagt, mit AAA, das hat mit Ideologie am Ende nichts mehr zu tun. Wir werden am Ende von zwei Dingen erdrückt. Wir werden erdrückt von dem größten Haushaltsposten, den wir hier in Deutschland haben. Das ist der soziale Haushaltsposten. Ich kritisiere das nicht. Ich stelle das fest. Und wir werden erdrückt von den Zinslastungen. Das sind zwei Dinge, die kriegen wir nicht mehr los. Es sei denn, es geht jemand so richtig an den Sozialstaat ran und säbelt von allen Seiten. Das würde ich mal gern sehen, was dann passiert irgendwie. Das ist keine gute Idee. So, diese zwei Blöcke haben wir. Und das hat mit Ideologie nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir zu einer politischen Lähmungserscheinung, wie ich das nenne, Politikverflechtungsfalle, wir dann auch noch eine finanzielle haben. Ja, dann tut sich doch hier überhaupt nichts mehr. Dann sind wir doch in jeder Hinsicht gelähmt. Also es hat mit Ideologie nichts zu tun. Wir sind nicht mehr in der Zeit von Wolfgang Schäuble. Wir sind nicht mehr in der Zeit der schwarzen Null, die quasi wie ein Fetisch vor sich hergetragen.
Das meinte ich. Nein,
nix hier schwäbische Hausfrau, nix schwarze Null, sondern nein, es geht darum, um sich ein Stückchen Bewegungsspielraum zu erarbeiten. Was wir jetzt an Geld noch haben, das brauchen wir, um die nötigen, ich rede jetzt hier gar nicht mehr immer nur von den Reformen. Was die hier uns jetzt gerade als Reformen erzählen, ist doch mal nichts anderes als es sind doch keine Reformen, sondern es sind Sparprogramme.
Ja, ja.
Oder nennen wir es anders, weil da wird das, was geleistet werden soll, wird angepasst an dem, was man noch an Geld hat. So, Geld hast du unterschiedlich, weil du kannst natürlich hin und her schichten irgendwie. So, aber so eine echte grundlegende Reformen sind es nicht, sondern man versucht irgendwie die Kosten irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das ist das eigentliche Sinn und Zweck der ganzen Aktion.
Was wäre denn eigentlich die Verwaltungsreform für Friedrich Merz? Also was für Kai Wegner hilfreich sein könnte, was wäre das dann für Friedrich Merz?
Das ist zu groß gedacht, das geht im Bund nicht.
Nee, also gibt es eine Entsprechung, dass eine Reform, die Friedrich Merz anstoßen könnte, die dazu führt, dass die Zufriedenheit steigt damit, dass er es schaffen könnte, wiedergewählt zu werden, also dass ein positives Feedback durch die Bevölkerung gibt. Also weil die Reform, die er jetzt anstößt, wird, wenn er nicht dazu führen, dass die Leute ihn mögen.
Nee, also die Reformen, die er jetzt anstößt, ich hoffe, er tut es mal. Also ich hoffe, es läuft. Die werden ihn nicht populärer machen. Also,
aber gäbe es was?
Nee, von den Reformen gibt es nichts. Reformen sind auch echt nicht dazu da, um dich beliebter zu machen. Die müssen sein und die werden uns Geld und Leistungen kosten und das wird unschön. Keine von diesen Reformen wird irgendwie in irgendeiner Form schön werden. Darum geht's nicht. Er könnte beliebter werden, wenn es ihm durch die Gesamtmaßnahmen, die diese Regierung ergreift. Dazu gehört eine solide Haushaltspolitik, dazu gehören die nötigen Reformen, dazu gehört eine vorausschauende Außenpolitik, dazu gehört eine Wirtschaftspolitik, die neue Impulse setzt, wenn du all das als Mosaik zusammensetzt und wenn du es dann schaffst, dass die Wirtschaft wieder anspringt, dass die Leute sagen, ich stell ein, ich baue die Produktion aus, ich produziere mehr, ich kaufe mehr, ich verkaufe mehr. Also wenn das ganze System wieder anspringt, dieser Motor, man kann jetzt kapitalismuskritisch sein, wie man will, aber er verschafft uns gerade das Geld, er verschafft uns generell das Geld, verschafft uns die Planwirtschaft nicht, er verschafft uns das Geld, das wir brauchen. Und dieser Motor, der steht zurzeit. Wir haben praktisch gar kein Wachstum mehr irgendwie. Also das läuft quasi jetzt im Leerlauf. Und wenn es ihm gelingt, durch seine Regierungspolitik, durch die vier genannten Punkte, da gehören noch mehr dazu, solche Impulse zu setzen, dass das wieder läuft, dass der anspringt, dass wir wieder Drehzahl kriegen, dann, glaube ich, wird die Stimmung im Land schlagartig besser. Wenn die Unternehmen wieder Leute suchen und wieder einstellen, wenn die Löhne wieder richtig steigen, wenn die ganzen Konzernzahlen, die es gibt, wieder nach oben gehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ich man kann zur deutschen Automobilindustrie jetzt stehen, wie man will, ja, die haben Fehler gemacht und Dieselgate und Verbrenner und das ist ja alles richtig irgendwie. Aber am Ende hängt ein großer Teil der Volkswirtschaft, hängt unter anderem daran. Es ist total wichtig, dass die funktionieren. Das merken wir in Berlin oft nicht, weil wir ja praktisch hier so gut wie nichts haben, was mit der Automobilindustrie zu tun hat. Aber in Bundesländern wie Baden-Württemberg und Bayern, da merkt man das sehr genau. Drum war ich auch übrigens so überrascht. Und drum treibt mich das so um und beschäftigt mich das so. Ich habe die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz komplett anders vorhergesagt, den Ausgang. Ich habe gesagt, in Rheinland-Pfalz gewinnt der Amtsinhaber, Alexander Schweizer von der SPD, weil der hat einfach der hat schon ein Standing. Dem Gordon Schnier, den haben sie ja sowieso bei der CDU schon gesagt, Gordon muss ganz tapfer sein, ne? Wir gewinnen Baden-Württemberg, da können wir jetzt nicht auch noch Rheinland-Pfalz gewinnen, also sei mal nicht so böse irgendwie so. Und dann verliert der Manuel Hagel die Landtagswahl in Baden-Württemberg, in einem Bundesland, das wirklich durchindustrialisiert ist, Mittelstand, Autoindustrie, alles Mögliche, die hängen davon ab, die haben einen großen Wohlstand aufgebaut, die haben so viel zu verlieren, die Leute hier, die sind nicht so leidgeprüft wie wir in Berlin. Und dann macht's dort ein Grüner, Cem Özdemir. Damit hätte ich nie gerechnet. Die stehen ja nun wirklich für alles Mögliche, aber nicht für eine Industriepolitik, die vor allen Dingen auch der Autoindustrie nutzt, sondern eigentlich ja eher für was anderes.
Aber ich glaube, die Wählerinnen und Wähler waren überzeugt davon, wenn die Grünen zum Beispiel sich sagen, wir sind für Waffenlieferung, dann kann auch ein grüner Ministerpräsident für die Autoindustrie sein. Ich glaube, man hat gesehen, wenn die Grünen realistisch wären,
ja,
dann sind sie vielleicht wählbarer.
Ja, wenn das, was sie sagen, was ja auch richtig ist, dann wenn das, also das ist richtig, sonst hätte Winfried Kretschmann nicht so lange dort regiert. Ich wäre nur nicht auf die Idee gekommen, dass die Leute Cem Özdemir genauso einschätzen. Ich meine, er war Teil der Ampelkoalition. Er hat jetzt aus Sicht vieler Landwirte in seinem Ministerium jetzt nicht gerade eine klassisch auf kleine, mittelständische, landwirtschaftlich betriebene Landwirtschaftspolitik getrieben. Also ich wäre nicht davon ausgegangen, dass die Leute ihn quasi wie Kretschmann und in dieselbe Schublade tun.
Hat sich Friedrich Merz vielleicht auch zu lange auf diese Migrationsfragen gestützt und gesagt, das ist jetzt das, was ich hier durchsetze. Wir werden wieder ausweisen, wir werden zurückweisen. Ich habe jetzt heute gelesen, Dobrindt hat wieder mit den Taliban verhandelt, dass straftätige Afghans ausgewiesen werden nach Afghanistan. Also war der Wahlkampf und die Wahlkampfversprechen zu, wir kümmern uns um die Migration, aber eigentlich haben wir ganz andere Probleme, oder?
Ja. Das wurde in der Union auch erkannt, dass in der letzten Phase des Bundestagswahlkampfs, also rund um das den Jahreswechsel 25/26, nee, wann war?
24/25, ja.
24/25, ja, ist ja schon ein Jahr, Quatsch. Also, wir reden über 24/25, über die letzte Phase des Bundestagswahlkampfs, ist die Union ja stark auf das Thema Migration gegangen. Es waren viele. Das hat sie mehrere Prozentpunkte gekostet, das wissen sie mittlerweile auch. So, warum haben sie das gemacht? Also Migration von den Menschen wahrgenommen als ungesteuerte Migration, verbunden mit schlechter Integration, immer getrieben durch diese Anschläge, Messeranschläge, was immer sofort die Leute ganz wuschig gemacht hat, war ein Problem in der Wahrnehmung vieler Menschen und ist es auch immer noch. Und gleichzeitig auch die wirtschaftliche Lage. Jetzt hat man sich dann entschieden, vermutlich hat sich Friedrich Merz auch dazu entschieden, weil ich glaube, er lässt sich nicht irgendwie jetzt irgendwie von irgendwelchen Strategen in eine gewisse
Richtung schieben. Das hört man öfter, dass er sich ungerne reinreden lässt. Und man auch, ich habe jetzt vor kurzem auch gehört, dass immer eine große Befürchtung ist, wenn er eine Rede hält, dass er dann vom Skript abweicht und irgendwas sagt, was wieder dazu sorgt, dass es einen Shitstorm gibt und Demonstrationen vom Brandenburger Tor.
Ja, gab es ja nun mehrere Beispiele, gerade in letzter Zeit. Wenn er vom Skript abweicht, wird das immer sehr lustig.
Die Journalisten freuen sich.
Ja, genau. Ja, es war auch wieder jetzt hier in Berlin auf der Unionsfraktionsklausur, da hatte er logischerweise kein Skript, hat sich den Fragen gestellt und eine Kollegin fragte, ob denn jetzt nun endlich alles gut wird, wenn jetzt diese Reformen wie versprochen angestoßen werden. Und er meinte nur, süß. Also das ist so, ja. Also so zu denken ist einfach nur, da hatte er kein Skript. Aber so, die Frage war, es gibt Leute, die sagen, er lässt sich ungern reinreden. Es gibt andere Leute, böse Zungen, ich gebe das nur wieder, die sagen, er geht in aller Regel mit dem, er nimmt den Rat an, desjenigen, der zuletzt mit ihm gesprochen hat. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Ich weiß nicht, was stimmt. Er wird schon ein festes Wertegerüst haben irgendwie. Jedenfalls war das mit der Migration, hatte folgenden Hintergrund. Du hattest zwei große Themen, also gefühlt aus Sicht der Union zwei große Themen, Migration und Wirtschaft. Man hat sich dann entschieden, die Migration zum Schluss hochzuziehen, was, wie ich schon sagte, als Fehler wahrgenommen wurde. Ich glaube, aus zwei Gründen. Das eine ist, man wollte der AfD den Wind aus den Segeln nehmen.
Ja, ja. Also das nicht funktionierende, diese Idee, die ja nun wirklich mehrfach probiert wurde auf Landesebene und es funktioniert einfach nicht.
Ja, ich wüsste auch nicht, was besser funktioniert, aber sie wollten es ihnen einfach nicht überlassen. Es hat sie nicht ruhen lassen irgendwie und sie dachten, wenn wir uns jetzt ganz super hart geben, dann können wir denen irgendwas abgraben oder was weiß ich. Wir sehen, dass das nicht funktioniert hat, aber das war wohl der Beweggrund. Der zweite Grund ist, du kannst jetzt natürlich im Bereich Wirtschaft sehr viel machen, tun, ankündigen und du weißt ganz genau, egal was du versprichst, sagst, machst, tust. Du kannst nicht ab Tag 1 irgendetwas tun, was den Schalter umlegt und das Bundessozialprodukt steigt wieder an. Aber du kannst etwas tun, was ich wirklich nicht gedacht hätte, dass das so funktioniert. Du kannst von Tag 1, und darauf ist Dobrindt ja auch so super stolz, darauf sind sie ja alle stolz in der Union, habt ihr irgendeinen Erfolg gehabt jetzt nach einem Jahr? Ja, die Migration. Dobrindt hat wirklich von Tag 1 einen völlig neuen Kurs eingeschlagen. Den kann man jetzt schlecht finden, man kann ihn gut finden. Ich bewerte das an dieser Stelle nicht. Ich muss nur sagen, es ist ein sehr besonderer Vorgang im politischen System der Bundesrepublik, dass in einem solchen Schlüsselressort, in einem grundlegenden Politikfeld ab Tag 1 eine neue Politik gemacht wurde. Das musste erst mal schaffen. In einem System, das so träge ist, wo du denkst, naja.
Stimmt, das müsste man mal hinterfragen, wieso das so leicht ging. Wie das so leicht umgebaut werden konnte auf wir weisen aus.
Ja, das ging deswegen, weil du dafür kein neues Gesetz brauchtest. Und aus Gründen, ich bin jetzt kein Migrationsexperte, haben wir in der Redaktion andere. Die Vorgängerin von Alexander Dobrindt im Amt der Bundesinnenministerin das eben so konsequent einfach nicht gemacht hat, weil sie es halt einfach nicht machen wollten, weil die SPD der Meinung war, dass das einfach mit entscheidenden Rechten nicht vereinbar ist. Und Dobrindt war eben der Meinung und die Union und die CSU und der Kanzler, das ist sehr wohl vereinbar und das machen wir jetzt einfach mal. Und siehe da, sie haben es gemacht, es zeigt Wirkung, da kommen noch andere Faktoren hinzu, die Migration insgesamt zurückgehen lassen, für die Bundesregierung jetzt nicht unmittelbar was kann. Wir sehen eine ähnliche Tendenz europaweit, aber tatsächlich der große Klagesturm, wo alle gesagt haben, das geht nicht und jetzt wird geklagt und jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof und dort und da, der große Klagesturm ist ausgeblieben. Also offensichtlich ging es ja doch.
Woran liegt es, dass dann der Widerstand so gering war?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass wirklich viele im Land, auch bei den politischen Akteuren, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei den Grünen oder so, aber viele im Land einfach gesehen haben, dass diese Nichtsteuerung von Migration einfach nicht gut ist. Man kann Migration gut finden, man kann sie nicht gut finden oder also Einwanderung nach Deutschland. Aber in jedem Fall muss es doch geordnete Prozesse geben. Und dann kann man das alles wieder neu bewerten. Und das ist eben völlig aus dem Ruder gelaufen. Wir haben hier Regeln in Europa, die tagtäglich gebrochen werden. Jetzt kann man sagen, macht Deutschland auch, gut, okay. Aber wir haben die Dublin-Regeln. Wenn jemand aus einem, ist ja jetzt nichts Neues irgendwie, aus einem anderen EU-Land nach Deutschland einreist und einen Asylantrag stellt, dann geht das eigentlich nicht.
Weil es gilt das Land, in dem die Person angekommen ist.
Exakt.
Ja.
Nun gibt es auch andere Urteile. Wir haben den Fall gehabt, dieser, glaube ich, drei Sudanesen waren das. Die kamen aus einem baltischen Land, wollten, glaube ich, bei Frankfurt oder einreisen, hätten wieder zurückgeschoben werden. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist oder zurückgewiesen oder whatever. Mhm. Und die durften dann aber bleiben. Warum das jetzt so ist, das weiß ich nicht. Diese Dublin-Regeln sind ja auch irgendwie kompliziert. Also mit anderen Worten, da ist ein Zustand, der eigentlich kein ordentlich richtiger Rechtszustand ist. Es wird alles nicht vollzogen. Jetzt kannst du es dann so machen, wie es Viktor Orban in Ungarn gemacht hat. Das wollen wir ja nun auch nicht. Mhm. Ne? Indem er einfach sagt, ja, wir nicht, ne? Ja. Da müssen wir alle weiter und wir machen hier dicht und bei uns kommt ja keiner rein und könnt ihr gerne alle selber machen. So funktioniert es ja nun nicht. Aber ich glaube, dass der Wunsch nach einem geordneten Verhältnis und mehr regelbasiertem Vorgehen dann am Ende so groß war, dass der große Aufschrei ausblieb.
Aber wenn man sich jetzt mit Ihnen unterhält, wir reden jetzt seit ungefähr 40 Minuten, habe ich das Gefühl, dass Friedrich Merz es in kürzester Zeit aber auch geschafft hat, mit seinen politischen Entscheidungen sich im konservativen Lager unbeliebt gemacht zu haben und aber auch in dem Rest. Also wer mag eigentlich noch Friedrich Merz? Also wer unterstützt diesen Mann noch?
Ja, mögen ist ja sowas immer.
Oder wer?
Alles, da würde ich, da, ja genau.
Ja.
Also wer, ja, ja.
Oder die politische Linie. Wer unterstützt ihn in seiner politischen Linie noch?
Die sich davon versprechen, also wahrscheinlich zwei Gruppen. Die einen, die immer noch glauben, dass das ein großer Erfolg werden kann, diese Kanzlerschaft. Was ich nicht, großer Erfolg weiß ich jetzt nicht, aber was ich jetzt nicht ausschließe, dass da wirklich noch was stemmen. Sie sind jetzt im ersten Jahr, also am Ende des ersten Jahres, da könnte noch was kommen. Und die Zweiten sind die sich etwas versprechen, Amt und Würden. Mhm. Ich glaube, die sind noch an der Seite, also auch Berufsoptimisten irgendwie. Wenn man mit den
Schönes Wort.
Wenn man mit den Fraktionsmitgliedern spricht, dann ist da sehr viel Frust, sehr viel Häme, sehr viel Zynismus, habe ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen irgendwie erfahren, wo die Leute wirklich unschöne Dinge sagen irgendwie, weil große Unzufriedenheit ist. Der linke Teil der SPD, die SPD überhaupt, die Grüne, die Linke, wollten logischerweise diesen Kanzler nie, die AfD auch nicht. Und die Konservativen, die sich CDU pur, denen man CDU pur auch versprochen hatte, die tief konservativ, bürgerlich, christlich, Wirtschaftsliberalen, die sind auch enttäuscht. Das am Ende ist auch gar kein Wunder. Das am Ende macht ihn dann so sehr unbeliebt, weil er es durch seine Politik nicht schafft und auch gar nicht schaffen kann. Diese drei Lager, also Populisten, Radikale auf beiden Seiten, das gemäßigt mittige linksgrüne Lager, aber auch die eigenen Leute mitzunehmen und zufriedenzustellen. Derzeit sind einfach alle unzufrieden, weil keiner das durchsetzen kann, was er gerne durchsetzen würde.
Und vielleicht ist das der Moment, wo ich sagen muss, erinnert mich dann doch an Joe Biden. Weil das ist das, was Joe Bidens Politik in den USA ja auch geschafft hat. Er hatte die Lage innerhalb seiner eigenen Parteien nicht miteinander versöhnt. Er hat wirklich dieses Land als sehr unzufrieden zurückgelassen und damit einen radikalen Präsidenten wie Donald Trump möglich gemacht, meines Erachtens nach.
So, und da gibt es jetzt einen großen und entscheidenden Unterschied zu Friedrich Merz. Joe Biden hat ja noch nicht mal anklingen lassen oder irgendwie etwas eingeleitet, wo man sagen könnte, das wäre irgendwie eine Reform oder ein politisches Werk gewesen. Da war ja nun gar nichts. Mhm. Null. Das ist ja bei Friedrich Merz nicht so. Das ist ja das Gegenteil. Da sind wir jetzt wieder am Anfang unseres Gesprächs, dass er ja eigentlich einen Politikwechsel versprochen hat. Und dass er meiner Meinung nach, wenn man von einem Fehler, wenn ich mir das erlauben kann, von einem Fehler zu sprechen, ja eher sagen würde, da nimmt sich einer viel zu viel vor. Wir wissen alle, bei der Pflege, bei der Rente, bei der Steuer, dass das soziale Systeme sind, die seit Jahrzehnten überarbeitet gehören eigentlich. Da hätte man längst schon etwas tun müssen. Was haben wir? Also wir haben Gesundheit, Pflege, Rente und Steuer. Das sind vier Großprojekte. Und dann kommt ein Kanzler und stellt sich nach einem Jahr hin mit einem Koalitionspartner, der jetzt wirklich nicht mit allem immer glücklich ist, was der macht, und sagt, und jetzt mache ich die vier großen, plus Verteidigung, fünf sind immer, jetzt löse ich die fünf größten Probleme dieses Landes. Eben anders als Joe Biden, der, glaube ich, gar nichts lösen wollte, haben wir hier einen Bundeskanzler, der die ganz großen Herausforderungen in kürzester Zeit meistern will. So, das vor dem Hintergrund leerer Kassen. Das vor dem Hintergrund immer wieder negativen Impacts durch außenpolitische Krisen. Das in einer Koalition, die sich nicht besonders grün ist. Das vor einer erstarkenden AfD, die Partei der Mitte immer vor sich hin und her treiben und durcheinander bringen. Das heißt, du nimmst dir viel mehr vor. Er hat sich in einem Jahr mehr vorgenommen als Angela Merkel in 16 und als Joe Biden überhaupt vermutlich je nachgedacht hat, hat aber viel größere innen- und außenpolitische Herausforderungen als es Merkel. Und Merkel hatte auch viele, aber trotzdem, die hatte auch nicht diesen Reform-Ehrgeiz, als es jedenfalls die beiden irgendwie hatten. Das kann nicht zueinander passen. Ich sage mir immer, wenn diese Bundesregierung nach Ende der Legislatur abtritt und sie hätte eine Reform vollendet, und zwar so, dass das Land nicht Kopf steht und ich jeden Tag hier Demonstrationszüge durch die Stadt ziehen habe, und hätte die Weichen für eine andere Reform gestellt. Ey, super. Das Problem ist nur, die machen das deswegen nicht, weil sie wissen, sie müssen an so vielen Stellschrauben gleichzeitig drehen, damit, jetzt sind wir wieder beim Grundproblem, damit die Wirtschaft wieder anfängt. Ja. Weil wenn du den Wirtschaftskapitänen erzählst, so, wir haben jetzt hier diese Liste von Herausforderungen, les, und da machen wir jetzt das, weil das hat der Doll ja auch gesagt, da machen wir jetzt das und das, das kriegen wir garantiert hin, das wird super gut, alles prima, ne? Dann sagen die ja, also Freunde, nur weil er jetzt mal das Rentenproblem gelöst hat, schaffe ich jetzt mal hier keinen neuen Job, ne? Mhm. Wieso soll ich das denn tun, ne? Ich habe ja Probleme mit Abschreibungen, mit der Steuer, ich finde nicht die richtigen Leute, die ich brauche, hier ist ja überhaupt viel zu viel Bürokratie und die Arbeitskosten sind so hoch und was ist ich? Und dann stehen sie wieder da und sagen, oh Gott, die Wirtschaft bleibt im Keller, es wird alles ganz schrecklich, die bauen weiter Jobs ab, die machen Werke dicht, was sollen wir denn da nur machen? Das ist quasi eine Zwickmühle oder ein Teufelskreis, in dem man sich befindet, dass man sich immer mehr vornimmt, um das Grundproblem Wirtschaft zu lösen und gleichzeitig immer mehr verspricht und dann aber bei der Gelegenheit sich einfach übernimmt. Ein Beispiel. Warum musste jetzt diese Reform der gesetzlichen Gesundheitsversicherung, warum muss das jetzt unbedingt morgen um jeden, also am Mittwoch, in jedem Preis ins Kabinett? Warum muss das jetzt unbedingt, geht dann die Welt unter oder nicht oder was? Nein, sie müssen das jetzt unbedingt auf Biegen und Brechen. Was da jetzt rauskommt, ist garantiert Murks. Was wir heute gehört haben, ist komplett Murks. Bei der Übernahme der medizinischen Grundversorgung für Bürgergeld, später Grundsicherungsempfänger, durch den Staat, damit das nicht immer die Versicherten zahlen müssen. Der Einstieg, den die Union so großartig gefordert hat, das wird ein Einstieglein. Das wird so klein, das sehen wir zwei gar nicht. Aber man macht das jetzt einfach, damit es im Kabinett ist. Und den Rest macht dann irgendwann der Bundestag. Und das ist alles mit heißer Nadel gestrickt. Das ist alles schnell irgendwie gemacht, damit man etwas macht, damit man was bewegt hat. Immer alles mit dem Ziel, die Stimmung und auch in der Wirtschaft so hinzukriegen, damit endlich hier der Motor wieder läuft.
Wenn wir beide abschließend jetzt eine Wette machen würden, ist März 2029 noch Kanzler? Würden Sie darauf wetten?
Ich habe...
Im Büro haben wir eine Wette darauf laufen?
Nein, ich habe in den letzten politischen Jahren, in den letzten Jahren, in denen ich mich mit Politik hauptberuflich beschäftige, jede Wette verloren. Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kriegt, glaube ich, unzählig Flaschen guten Wein von mir, weil ich immer falsch gelegen bin, deswegen möchte ich die Wette jetzt nicht annehmen. Bin ich feige? Ja, bin ich, weil ich einfach falsch lag.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2. Oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Redaktionsleitung: Anna-Pia Nedelmann. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.